Wir sind also bei Jona 4 angekommen. Wie ihr euch sicher denken könnt, ist das heute also meine letzte Predigt in dieser Reihe. Gott stellte Jona in diesem Kapitel drei Fragen. Das Buch, das endet sogar auch mit einer Frage. Und deshalb werde ich auch heute meine Predigt mit einer Frage beenden. Ich werde meine Predigt mit einer Frage beenden, über die ihr nachdenken solltet und ja, die vielleicht auch wichtig ist für euer weiteres Leben. Also, drei Fragen kommen in Jona 4 vor. Und naja, ich werde euch mehr als eine Frage stellen, aber eine Frage ist heute ganz wichtig. Aber die kommt am Ende der Predigt. Diejenigen von euch, die diese Predigtreihe bisher verfolgt haben oder die eben dem Lied folgen konnten, die kennen die Geschichte schon. Für die anderen fasse ich sie nochmal schnell zusammen. Jona erhielt von Gott den Auftrag, zu den Menschen in Ninive zu gehen und sie zu warnen. Und weil diese Stadt so böse war, würde Gott sie in 40 Tagen vernichten. Aber Jona wollte die Botschaft nicht überbringen. Er konnte die Menschen in Ninive nämlich einfach nicht leiden. Also lief er weg. Nachdem Gott einen Sturm gesandt hatte, ließ sich Jona über Bord werfen. Damit wollte er in erster Linie das Boot retten und gleichzeitig seinen Auftrag damit endgültig verhindern. Denn tot konnte er nicht nach Ninive gehen. Das war Jona klar. Aber Gott sandte einen Fisch, der ihn verschluckte. Und in diesem Fisch konnte Jona 3 Tage und 3 Nächte lang in Ruhe nachdenken. Nachdem Jona wieder ausgespuckt wurde, gehorchte er. Aber innerlich stand er immer noch nicht hinter seinem Auftrag. Zumindest schien er sich nicht um die Zukunft der Menschen in Ninive zu kümmern. Seine Botschaft war nur, dass sie in 40 Tagen vernichtet würde. Nicht, dass sie vernichtet werden, wenn sie nicht umkehren. Und trotzdem tat das Volk Buße und hoffte, dass Gott ihre Reue als echt ansehen und einlenken würde. Und letztlich ist es auch das, was Gott tat. Und an dieser Stelle steigen wir in die Geschichte ein. Ich lese jetzt Jona Kapitel 4. Dort steht: Das aber verdross Jona sehr. Und er ward zornig und betete zum Herrn und sprach: Ach Herr, das ist's ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war, weshalb ich auch eilends nach Tarsis fliehen wollte. Denn ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. So nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Aber der Herr sprach: Meinst du, dass du mit Recht zürnst? Und Jona ging zur Stadt hinaus und ließ sich östlich der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte. Darunter setzte er sich in den Schatten, bis er sähe, was der Stadt widerfahren würde. Gott, der Herr, aber ließ eine Staude wachsen. Die wuchs über Jona, dass sie Schatten gäbe seinem Haupt und ihm Hülfe von seinem Unmut. Und Jona freute sich sehr über die Staude. Aber am Morgen, als die Morgenröte anbrach, ließ Gott einen Wurm kommen. Der stach die Staude, dass sie verdorrte. Als aber die Sonne aufgegangen war, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen, und die Sonne stach Jona auf den Kopf, dass er matt wurde. Da wünschte er sich den Tod und sprach: Ich möchte lieber tot sein als leben. Da sprach Gott zu Jona: Meinst du, dass du mit Recht zürnst um der Staude willen? Und er sprach: Mit Recht zürne ich bis an den Tod. Und der Herr sprach: Dich jammert die Staude, um die du dich nicht gemüht hast, hast sie auch nicht aufgezogen, die in einer Nacht ward und in einer Nacht verdarb. Und mich sollte nicht jammern Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere. Ich glaube, das ist jetzt das Kapitel, das von Jona am unbekanntesten ist. Die Sache mit dem Fisch kennen wir alle. Das kommt ständig in der Sonntagsschule oder so. Das hier ist jetzt das Unbekanntere von Jona. Die Menschen in Ninive taten Buße. Und Jona? In Vers 1 lesen wir: Das aber verdross Jona sehr und er ward zornig. Also, Jona war stinksauer. Er wollte, dass Ninive zerstört wird. Die Leute dort waren schließlich böse, gewalttätig und grausam. Jona war der Meinung, dass sie den Zorn Gottes verdienen würden. Nicht seine Gnade, sondern den Zorn. Und was tat er deshalb? In Vers 2 lesen wir: Jona betete zum Herrn und sprach. Irgendwie finde ich das komisch. Ich finde das komisch, dass Jona jetzt betet. Wir sehen ihn im ganzen Buch nur zweimal beten, obwohl er in Kapitel 1 sogar noch dazu aufgefordert wurde und es nicht tat. Das erste Mal betete Jona in Kapitel 2, als er im Fisch Gott dafür dankte, dass er ihn gerettet hatte, ihm Gnade gewährte und ihm seinen Ungehorsam vergab. Aber hier in Jona 4, da war sein Gebet ein wütender Tadel über Gottes Güte und darüber, wie sehr Jona es hasste, dass Gott den Menschen in Ninive Gnade erwies. Ich habe selten von jemandem gehört, der sich darüber aufregt, dass Gott barmherzig ist. Ich kenne auch keinen Pastor, der sich darüber beklagen würde, wenn Gott durch seine Predigten Tausende von Leben verändern würden. Ich meine, genau für sowas predigen wir ja. Woche für Woche stehe ich hier vorne und hoffe, dass wenigstens ein einziger von euch durch meine Worte verändert wird. Dass wenigstens ein einziger von euch berührt wird, überführt wird, sich ändert, Buße tut, sein Leben in Ordnung bringt oder sich dazu entschließt, voll und ganz sein Leben für Jesus zu leben. Wenn Gott meine Predigten so benutzen würde, wie er die von Jona benutzt hat, da würde ich nicht schmollen. Ich würde jubeln. Aber Jona schmollte lieber. Das ist irgendwie paradox, wenn man bedenkt, dass Jona als Prophet die Aufgabe hatte, Gottes Wort zu verkünden, um das Leben der Menschen zu verändern. Und als er als Prediger den größtmöglichen Erfolg hatte, ärgerte er sich nur darüber. Und gleichzeitig können wir vielleicht ein kleines bisschen mit Jona mitfühlen. Ich ziehe einfach nochmal diesen Vergleich. Angenommen, Hitler wäre nach der Ermordung von mehreren Millionen Juden ein Christ geworden. Dann müssten wir akzeptieren, dass Gott ihm vergeben hat. Andernfalls könnten wir nicht sagen, dass der Tod Jesu ausreichend war, um für die Sünden aller Gläubigen zu bezahlen. Denn dann hätte Jesu Opfer nur für die Sünden einiger weniger Christen gereicht. Oder auserwählter Christen oder sowas. Nicht für die Sünden aller Christen. Wäre es für uns unglaublich schwierig zu akzeptieren, dass Hitler vergeben wurde und er als Gläubiger im Himmel sein wird? Auf jeden Fall. Ich glaube zwar nicht, dass er sich noch bekehrt hat, aber die Vorstellung, dass er verschont wurde im Himmel ist, die würde uns wahrscheinlich Magenschmerzen bereiten, weil er es unserer Ansicht nach nicht verdient hat. Im Grunde genommen war es bei Jona genauso mit den Menschen in Ninive. Die Vorstellung, dass sie nach all den Grausamkeiten, die sie begangen hatten, verschont wurden, war für ihn inakzeptabel. Das dürfte nicht sein. Für ihn waren ihre Sünden unverzeihlich. Und deshalb war er sauer. Und vielleicht können wir ihn ein bisschen verstehen. Im zweiten Teil von Jona 4, Vers 2 finden wir das, was ich für den zentralen Punkt des Buches halte. Jona sagte dort: Ich wusste, dass du gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. Aus Jonas Mund war das ein Vorwurf. In meinen Ohren klingt das wie ein Lob. Aber für Jona war das ein Vorwurf. Jona wollte nie nach Ninive gehen, weil er wusste, wie Gott ist. Er wusste, dass Gott sich erbarmen würde, wenn sie Buße tun würden. Gott würde ihnen verzeihen. Und warum würde Gott das tun? Weil Gott, im Gegensatz zu uns Menschen, die wir nur manchmal barmherzig, manchmal mitfühlen, manchmal liebevoll, normalerweise schnell zum Zorn und langsam zur Liebe sind, immer gnädig zu uns ist. Gott ist immer gnädig zu uns. Er ist immer barmherzig, er ist immer liebevoll und er ist immer geduldig. Gottes Wunsch ist es, dass keiner von uns verloren geht, sondern dass wir alle zur Umkehr und zum rettenden Glauben an Jesus Christus kommen. Das ist Gottes Wunsch. Wird jeder auf dieser Welt, der von Jesus hört, zu einem rettenden Glauben an Jesus finden? Nein, leider nicht. Aber Gott hofft, dass wir es alle tun. Für Gott ist niemand in diesem Raum, niemand auf der ganzen Welt ein hoffnungsloser Fall. Vielleicht wurdest du dein ganzes Leben lang immer wieder von irgendwelchen Menschen aufgegeben. Vielleicht bist du selbst immer wieder so weit, dass du dich aufgibst. Aber Gott hat dich nie aufgegeben. Seine Gnade ist unbegreiflich. Seine Liebe übersteigt unser Verständnis. Und seine Geduld mit uns ist unübertroffen. Jona wusste das. Jona wusste das und das machte ihn sauer. Denn genau deshalb lief er davon, um den Menschen in Ninive Gottes Gnade eben nicht zu sagen. Um ihnen Gottes Gnade zu verwehren. Auch als er selbst gerettet wurde und Gott schließlich gehorchte, zeigte er keine Gnade. Und als Gott letztlich nachgab und Ninive verschonte, wurde Jona wütend. So wütend, dass er sterben wollte. Und so sagte er in Jona 4, Vers 3, so nimm denn meine Hände, nein, ich weiß nicht, ob das Lied hier drauf basiert, so nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Jona war so sauer, dass er nicht mehr weiterleben wollte. Für ihn machte alles keinen Sinn mehr. Gott hätte Jona jetzt einfach töten können. Und ehrlich gesagt, hätte sich Jona darüber auch nicht beschweren dürfen. Aber Gott war nicht sauer auf Jona. Er war auch nicht ungeduldig mit ihm. Obwohl er nach allem, was Jona getan hatte, sicher das Recht dazu gehabt hätte. Und stattdessen gewährte Gott einem gnadenlosen Mann noch mehr Gnade. Die Art und Weise, wie Gott mit Jona umging, bestätigt damit genau das, was Jona über den Charakter Gottes wusste. Denn wie Jona zu Recht gesagt hatte, ist Gott gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte. Das ist genau das, was Jona spätestens im Fisch feststellen musste. Gott entschied sich, Jona mit einer Frage zu konfrontieren und damit seine Gefühle und Reaktionen zu hinterfragen. Und ich glaube, dass diese Frage auch für uns heute gilt. In Jona 4, Vers 4 lesen wir, aber der Herr sprach, meinst du, dass du mit Recht zürnst? Auch hier scheint Gott nicht zornig gewesen zu sein, als er die Frage stellte. Mir kommt das eher rein sachlich vor. Es war eine Frage nach dem Motto, was gibt dir, dem Kerl, dem ich gerade eine riesige Menge an unverdienter Barmherzigkeit und Gnade erwiesen habe, das Recht auf mich wütend zu sein? Und all das nur, weil ich beschlossen habe, anderen dieselbe Barmherzigkeit und Gnade zu zeigen wie dir. Was macht dich besser als sie? Gott appellierte hier an Jona, seine Einstellung zu hinterfragen. Jona sollte nochmal nachdenken. Er sollte all sein Handeln, all sein Denken überdenken. Jona sollte in Ruhe darüber nachdenken, woher sein Zorn stammte. Und Gott wollte Jona klarmachen, dass er damit falsch lag. Aber vor lauter Zorn antwortete Jona nicht, sondern schmollte weiter. Und in Jona 4, Vers 5 bis 9 lesen wir dann, wie es weiterging. Und Jona ging zur Stadt hinaus und ließ sich östlich der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte. Darunter setzte er sich in den Schatten, bis er sähe, was der Stadt widerfahren würde. Gott der Herr aber ließ eine Staude wachsen, die wuchs über Jona, dass sie Schatten gäbe seinem Haupt und ihm Hilfe von seinem Unmut. Und Jona freute sich sehr über die Staude. Aber am Morgen, als die Morgenröte anbrach, ließ Gott einen Wurm kommen, der stach die Staude, dass sie verdorrte. Als aber die Sonne aufgegangen war, ließ Gott einen heißen Ostwind kommen. Und die Sonne stach Jona auf den Kopf, dass er matt wurde. Da wünschte er sich den Tod und sprach, ich möchte lieber tot sein als leben. Da sprach Gott zu Jona, meinst du, dass du mit Recht zürnst um der Staude willen? Und er sprach, mit Recht zürne ich bis an den Tod. Jona hörte nicht auf Gott. Ist euch das aufgefallen? Also ich meine, Jona hat öfter nicht auf Gott gehört. Aber auch hier hörte Jona nicht auf Gott. Er hoffte immer noch, dass Gott Ninive vernichten würde. Er setzte sich dort oben hin, bis er sähe, was der Stadt widerfahren würde. Er wusste doch eigentlich, was der Stadt widerfahren würde. Nein, er hoffte immer noch, dass Gott Ninive vernichten würde. Immerhin hatte Jonas durch sein Schweigen ja sehr deutlich klar gemacht, dass Gott mit seiner Einstellung völlig falsch liegt und dass Gott seine Meinung ändern muss. Jona war selbstsüchtig, egozentrisch und unglaublich starrköpfig. Er war von Hass geblendet. Er weigerte sich, die Welt so zu sehen, wie Gott sie sieht. Und stattdessen sah er sie nur so, wie er sie sehen wollte. Aber trotz Jonas Einstellung erwies Gott ihm noch mehr Gnade. Gott erwies ihm noch mehr Gnade, indem er ein weiteres Wunder tat und ihm dadurch eine wichtige Lektion erteilte. Während Jona darauf wartete, dass Gott die Stadt doch noch zerstören würde, schickte Gott ihm eine Pflanze, die ihm Schatten spendete. Jona freute sich über die Pflanze. Jona war glücklich über die Pflanze. Warum war Jona glücklich? Weil sie ihm Schatten spendete. Sie nutzte ihn. Und wenn etwas gut für ihn war, dann hatte Gott ja ausnahmsweise doch mal was richtig gemacht. Also freute sich Jona. Aber dann sandte Gott einen Wurm, der die Pflanze auffraß. Und er schickte einen heißen Sturm, der mit Wind und Wüstensand auf Jona einwirkte. Und schon war Jona wieder sauer. So sauer, dass er schon wieder sterben wollte. Gott versuchte, ihn zum Nachdenken zu bringen. Und so fragte Gott ihn in Vers 9, meinst du, dass du mit Recht zürnst um der Staude willen? Damit sagt Gott im Prinzip, du denkst also, dass du wütend sein kannst, weil ich die Menschen in Ninive nicht vernichtet habe. Und gleichzeitig denkst du, du kannst wütend sein, weil eine einfache Pflanze gestorben ist? Auf die Art offenbarte Gott die geistige Unreife und die kindische Haltung dieses Propheten. Er kümmerte sich mehr um das Absterben einer Pflanze als um das Wohlergehen eines ganzen Volkes. Wenn in dieser Geschichte irgendjemand das Recht hatte, zornig zu sein, dann war es Gott. Jona hatte kein Recht, zornig zu sein. Es ist Gott, der die Sünde hasst. Gott hasst das Böse mehr, als wir es je könnten. Und doch ist es Gott, nicht wir, der sich in Geduld übt und selbst den bösartigsten Menschen die Möglichkeit gibt, umzukehren und zu ihm zu kommen. Gott war es auch, der Jona eine Chance nach der anderen gab, obwohl der sie nicht verdient hatte. Er dachte, er hätte es verdient, aber er hatte es nicht verdient, definitiv nicht. Und so blieb Jona trotzig, als er antwortete, mit Recht zürne ich bis an den Tod. Jona hatte das Prinzip von Gnade noch nicht verstanden. Und genauso hatte er scheinbar gar nicht mitbekommen, dass er selbst nicht besser war als die Menschen in Ninive. Er hatte nicht bemerkt, dass Gott ihm, dem ungehorsamen Propheten, vergeben hatte, obwohl er es nicht verdient hatte. Dann hätte er das verstanden. Wenn er das verstanden hätte, dann wäre er vielleicht selbst ein bisschen gnädiger zu den Menschen in Ninive gewesen. Und dann sehen wir den Abschluss des Buches. In Jona 4, Vers 10 und 11 steht, und der Herr sprach, dich jammert die Staude, um die du dich nicht gemüht hast, hast sie auch nicht aufgezogen, die in einer Nacht ward und in einer Nacht verdarb. Und mich sollte nicht jammern Ninive, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere. Gott forderte Jona heraus. Im Grunde fragte er ihn, wieso er so sehr um etwas trauerte, womit er eigentlich überhaupt nichts zu tun hatte. Die Pflanze. Er hatte sie nicht gepflanzt. Er hatte sie nicht gepflegt. Er hatte sie nicht gegossen. Er konnte nichts für die Pflanze machen. Und besonders wertvoll war die Pflanze auch nicht. Aber die Menschen in Ninive, die waren wertvoll für Gott. Und für die hatte Jona etwas machen können, was er aber nur widerwillig und nur bruchstückhaft getan hatte, weil er sie wertlos fand. Es ist nicht ganz klar, was Gott mit den 120.000 Menschen, die nicht wissen, was rechts oder links ist, meinte. Es könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Menschen in Ninive in seinen Augen geistlich unreif waren und gar nicht wirklich wussten, was richtig und was falsch ist. Gerade auch, weil Jona ihnen nicht alles gesagt hatte. Es könnte aber auch so gemeint sein, dass Gott an dieser Stelle nur von Kindern gesprochen hat. Kinder, die eben rechts und links noch nicht unterscheiden können. Kleinkinder. Das würde bedeuten, dass es insgesamt um weitaus mehr Menschen ging als nur um 120.000. Unter den Hunderttausenden von Menschen in Ninive hätte es dann 120.000 Kinder gegeben, die nicht für die Sünden ihrer Eltern verantwortlich gemacht werden konnten. Ganz egal, welche Variante hier zutrifft, wies Gott damit sehr deutlich darauf hin, dass Jonas Prioritäten absolut falsch lagen. Jona war so zornig und unbarmherzig, dass er Menschen den Tod gönnte, während er um eine Pflanze weinte. Er gönnte Kindern den Tod, die nichts für die Entscheidungen ihrer Eltern konnten. Und er gönnte Tieren den Tod, die in diesem Zusammenhang natürlich sowieso völlig unschuldig waren. Kinder, Menschen und Tiere sind natürlich wertvoller als Pflanzen. Das ist uns klar. Allerdings nicht in Jonas Augen. Seine Prioritäten lagen falsch. Für ihn war wertvoll, was ihm gefiel, die Pflanze. Und für ihn war wertlos, wen er nicht mochte, die Menschen in Ninive. Nur das, was ihm gefiel, fand er wichtig. Und für ihn zählte nur sein Wille. Und damit endet das Buch. Wir wissen nicht, wie Jona auf diese Frage Gottes geantwortet hat. Wir wissen nicht mal, ob er diese Frage beantwortet hat. Wir wissen deshalb nicht, ob Jona letztlich verstanden hat, was Gott ihm sagen wollte. Und wir wissen auch nicht, ob Jona vielleicht doch nochmal Buße getan hat. Wir wissen das nicht. Das Buch hört hier auf. Meine Vermutung ist, dass er es verstanden hat und dass er Buße getan hat. Denn ich gehe davon aus, dass Jona selbst uns dieses Buch aufgeschrieben hat, damit wir nicht dieselben Fehler machen wie er und damit wir aus seinen Fehlern lernen können. Aber sicher wissen wir nicht, was aus Jona geworden ist. Aber wie sieht es jetzt mit uns aus? Sind wir wirklich wie Jona? Darum geht es ja in meiner kurzen Predigtreihe. Bist du Jona? Wer von uns würde ehrlich zugeben wollen, dass er als Person wie Jona ist? Ich meine, wir haben viele positive Beispiele und Vorbilder in der Bibel. Jona zählt nicht dazu. Mit Jona würden wir uns lieber nicht vergleichen. Ich denke, keiner von uns würde von sich aus einfach so sagen, ja, Jona, vor Gott weglaufen und nicht tun, was Gott will und dann noch schmollen, wenn Gott was Gutes macht. Nee, so bin ich nicht. Aber je mehr ich über diesen Mann nachdenke, desto mehr kann oder eher muss ich mich mit ihm identifizieren. Denn wenn wir Jona betrachten und einen ehrlichen Blick auf uns selbst werfen, dann stellen wir ziemlich sicher fest, dass wir ihm in einigen Bereichen ähnlicher sind, als wir uns das wünschen und als wir uns das eingestehen wollen. Lasst uns nochmal überlegen, was wir über Jona erfahren haben. Das alles begann in Jona 1. Dort haben wir gesehen, wie ein treuer Prophet plötzlich nicht mehr so treu war. Wahrscheinlich hätte Jona, wie viele von uns auch, gesagt, dass er alles für Gott tun würde. Aber als er seinen Auftrag bekam, sah es plötzlich ganz anders aus. Denn Jona war bereit dazu, Gottes Willen zu tun, solange Gottes Wille auch seinem eigenen Willen entsprach. Und als Gott ihm einen Auftrag gab, der ihm nicht gefiel, war Jona plötzlich ungehorsam, weil Jona es besser wusste als Gott. Geht's uns nicht auch ganz oft so? Mal ehrlich, wie viele von uns folgen in allem, was sie denken, sagen und tun, hundertprozentig dem Willen Gottes? Hand hoch. Kommt nichts, wundert mich nicht. Sind wir wirklich dazu bereit, Gott zu gehorchen, wenn er uns einen Auftrag gibt, der uns nicht gefällt? Ganz im Ernst, mir fällt's schwer. Und euch vielleicht auch. Und so kommt es leider doch immer wieder vor, dass wir vor Gott und seinem Auftrag weglaufen. Genauso wie es Jona getan hat. Genauso haben wir gesehen, dass Jonas Beziehung zu Gott nicht so gut war, wie sie hätte sein sollen. Oder vielleicht sollte ich besser sagen, Jonas Beziehung zu Gott hat natürlich stark darunter gelitten, als Jona Gott ungehorsam war. Er lief nicht nur vor Gott davon, sondern musste auch noch mitten in einer großen Krise daran erinnert werden, dass er beten kann. Und tat es dann doch nicht. Und stattdessen ließ er die Seeleute seinen eigenen Plan ausführen und landete schließlich im Fisch. Denken wir denn daran, dass wir immer beten können? Wenn wir in eine Krise geraten, ist dann das Erste, was wir tun, uns an Gott zu wenden? Oder ist es doch eher der letzte Ausweg, der uns manchmal vielleicht noch einfällt? Vielleicht brauchen auch wir hin und wieder mal jemanden, der uns an unser Gebet erinnert, oder? Bitte versteht mich nicht falsch. Das kann passieren und das passiert mir auch häufiger, als mir lieb ist. Aber dennoch ist es etwas, wo wir Jona wohl ähnlicher sind, als wir denken. Und es ist etwas, wo wir lernen sollten, es besser zu machen als er. Denn es zeigt einfach, dass unsere Beziehung zu Gott ausbaufähig ist. Es kann besser sein. In Jona 2 betete Jona schließlich. Als nichts anderes mehr ging und er im Fisch festsaß, da wandte er sich an Gott. Und wir können von einem Propheten lesen, der demütig zu Gott zurückkehrte. Das ist ein schönes Kapitel. Ein Kapitel, in dem Jona gewissermaßen einen Neuanfang startete. Und ich wünsche mir, dass wir das von Jona lernen. Hier darf Jona mal unser Vorbild sein. Ein Neuanfang ist wichtig und ich glaube, wir brauchen öfter einen Neuanfang, als uns lieb ist. Denn jedes Mal, wenn wir vor Gott davonlaufen, ist das nötig. Und wir haben ja gerade gesehen, dass uns das auch schnell passiert. Und deshalb sollten wir Jona dabei nacheifern. Jona hatte dabei den Vorteil, dass er 3 Tage und 3 Nächte eigentlich nichts anderes machen konnte, als mit Gott zu reden. Da waren keine Menschen, die was von ihm wollten. Sein Handy hatte keinen Empfang und blieb still. Seine Playstation hatte er vergessen und für Sport war in dem Fisch auch kein Platz. Das war super für ihn. Und er brauchte es, um tatsächlich klare Gedanken fassen zu können. Und in dem Punkt haben wir es schwerer als Jona. Wir haben keinen Fisch. Viel zu oft stecken wir in unserem Alltag fest und schaffen es gar nicht wirklich, an unserer Beziehung zu Gott zu arbeiten. Wir schaffen es ja noch nicht mal in Ruhe, über unsere Beziehung zu Gott nachzudenken. Und deshalb ein ganz praktischer Tipp für euch. Sucht euch einen Fisch und setzt euch rein. Ich weiß, das klingt doof, aber das ist es nicht. Ich meine damit nicht, dass ihr jetzt angeln gehen müsst, auch wenn das vielleicht eine gute Möglichkeit wäre, um zur Ruhe zu kommen. Manchen Leuten hilft das. Ich meine auch nicht, dass ihr euch von einem Hai verschlucken lassen sollt. Also bitte nicht, ne? Ich meine einfach, dass ihr euch ganz bewusst Zeiten der Ruhe einplanen sollt, in denen ihr alle Störfaktoren ausschaltet und eure Beziehung zu Gott pflegen könnt. Wir alle brauchen das. Und ich fürchte, wir alle machen das zu wenig. Aber jetzt mal ehrlich, war es tatsächlich ein Neuanfang, den Jona hier gemacht hat? Ich glaube ja. Aber leider war es nicht von Dauer. Jonas Gebet im Fisch war ehrlich, da bin ich mir sicher. Und es kam sicherlich von Herzen. Ansonsten hätte Gott ihn nicht wieder rausgelassen und er würde immer noch im Fisch festsitzen. Sein Neuanfang war echt. Aber seine guten Vorsätze hielten nicht lange. Kennt ihr das vielleicht auch? Hattet ihr das auch schon, dass ihr euch Gott ganz nah gefühlt, euer Leben in Ordnung gebracht und ganz neu angefangen habt? Aber obwohl ihr es wirklich ernst meintet, war es nicht von Dauer. Kennt ihr das? Ich glaube, das kommt schnell vor. Und deshalb müssen wir Geduld lernen. Denn zu einem Neuanfang gehört auch ein neues Weiterleben dazu. Und das ist letztlich schwieriger als nur der Neuanfang. Es reicht nicht, neu anzufangen. Man muss auch anders weiterleben. Und damit wir das hinbekommen, dürfen wir nicht bei dem Neuanfang stehen bleiben. Wir müssen die Nähe zu Gott immer und immer und immer und immer wieder suchen und uns von ihm verändern lassen. Das bedeutet, dass es nicht bei einer einmaligen Fischerfahrung bleiben darf. Und stattdessen brauchen wir Kontinuität in unserer Beziehung zu Gott durch tägliches Bibellesen und Gebet. Und idealerweise auch durch den Austausch mit Glaubensgeschwistern, sei es in der Bibelstunde, in einem Hauskreis oder in einer Glaubenszweierschaft. Dann kann ein solcher Neuanfang anhaltend sein, anders als bei Jona. Denn in Jona 3 haben wir gesehen, dass sich Jonas innere Einstellung noch nicht geändert hatte. Er hatte sich noch nicht genug von Gott prägen lassen. Er brauchte noch weitere Hilfe. Als es darum ging, seinen Auftrag auszuführen, war er bereit dazu. Wie gesagt, er hatte ja schließlich einen Neuanfang gestartet. Aber innerlich sträubte er sich dagegen. Er war gehorsam, aber nur widerwillig. Er kannte Gott zwar und wusste, wie Gott handelt, aber Jonas Herz war noch nicht von Gott verändert worden. Er kannte Gottes Einstellung, aber er kannte Gott selbst noch nicht wirklich. Und dadurch war Gottes Einstellung noch nicht zu Jonas Einstellung geworden. Als es darum ging, Menschenleben zu retten, siegte Jonas alte Einstellung. Und er predigte Hass statt Liebe. Anstatt den Menschen den Weg zur Umkehr zu zeigen, wollte er sie lieber ihrem Schicksal überlassen. Gottes Liebe hatte ihn noch nicht durchdrungen. Gnade für seine Feinde konnte er deshalb noch nicht verkraften. Ich fürchte, dass wir auch in diesem Punkt Gemeinsamkeit mit Jona haben. Natürlich glaube ich nicht, dass ihr Menschen in eurem Umfeld habt, bei denen ihr wollt, dass sie nicht gerettet werden. Also zumindest hoffe ich das. Aber wie sieht es denn bei uns aus, wenn es darum geht, anderen gegenüber barmherzig zu sein? Wir für uns selbst erwarten immer Gnade und Mitgefühl. Aber sind wir auch bereit dazu, es anderen zu gewähren? Ist es nicht eher so, dass auch wir nur denen vergeben, die wir mögen und denen wir die Vergebung gönnen? Bei mir ist es manchmal so. Und ich bin nicht stolz drauf. Aber wenn ich ehrlich bin, erwische ich mich immer wieder dabei. Ihr euch vielleicht auch. Manchen Leuten will man nicht vergeben, weil man ihnen Vergebung nicht gönnt. Und deshalb müssen wir lernen, die Menschen aus Gottes Augen zu betrachten. Wir müssen lernen, dass Gott alle Menschen liebt und dass wir selbst nicht besser sind. Auch wir haben Gottes Gnade nicht verdient. Und trotzdem hat er uns gerettet und uns vergeben. Erst wenn wir das richtig kapiert haben, wird es möglich, anderen gegenüber wirklich gnädig zu sein. Und damit kommen wir dann zu Jona 4, zu dem Kapitel, das wir uns heute angesehen haben. Dieses Kapitel offenbart Jonas innere Einstellung. Und es zeigt uns, wie kindlich und unreif er in seinem Glaubensleben noch war. Wie ein trotziges Kind motzte er über Gott. Und er sträubte sich dagegen, Gottes Willen zu akzeptieren. Es lief nicht, wie er es wollte. Also musste es Gott sein, der falsch lag. Habt ihr das schon mal erlebt, dass ihr unzufrieden und trotzig wart, weil Gott nicht gemacht hat, was ihr für richtig gehalten habt? Ich glaube, es ist wirklich schwierig für uns immer Gottes Wegen zu unterstellen. Es fällt uns schwer zu akzeptieren, dass Gottes Plan besser ist als unser eigener. Aber genau das sollten wir lernen. Wenn Gottes Plan anders ist als dein Plan, dann gib zu, dass sein Plan besser ist. Dass Jona mit Gottes Entscheidung nicht zufrieden war, haben wir ja bereits gesehen. Genauso auch, dass Jona ja grundsätzlich mit Gottes Plan und seinem Auftrag nicht einverstanden war. Und dass Jona damit falsch lag, das ist uns auch klar. Aber es gibt immer wieder viele so Situationen, in denen Gottes Wege anders sind als unsere. Und wenn du damit zu kämpfen hast, dann möchte ich dich kurz an Römer 8, Vers 28 erinnern, wo Paulus schreibt, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Wir verstehen nicht immer alles, was Gott macht. Wir sehen manchmal auch nicht ein, was Gott macht. Aber trotz allem können und sollten wir darauf vertrauen, dass er nur das Beste für uns will. Und genau deshalb sollten wir ihn machen lassen. Wir sollten ihm die Führung über unser Leben übertragen. Und wenn er uns einen Auftrag gibt, dann sollten wir ihn erfüllen. Warum? Weil Gott gnädig, barmherzig, langmütig und von großer Güte ist. Und deshalb möchte ich dir jetzt am Ende meiner Predigtreihe die entscheidende Frage stellen. Und die lautet, bist du wie Jona? Bist du wie Jona? Und falls du bei dir Ähnlichkeiten mit Jona siehst, in irgendeinem dieser Punkte, dann stelle ich dir auch noch eine zweite Frage. Bist du bereit umzukehren? Bei Jona wissen wir es nicht genau. Ich denke, er hat es noch getan, aber sicher sagen können wir es nicht, weil die Frage am Ende des Buches unbeantwortet bleibt. Bei dir aber, da liegt es in deiner Hand. Du bist es, der aus Jonas Fehlern lernen kann und der es besser machen soll. Also kehr um. Und wenn Gott dich dafür in einen Fisch stecken muss, dann hoffe ich für dich, dass du keine 3 Tage und 3 Nächte brauchst, bis du zur Einsicht kommst. Bist du wie Jona? Wenn ja, dann kehr um. Amen.